Vorbeugen ist besser als heilen. Mit diesem Satz sind wir in unserer letzten Episode in das Gespräch über Früherkennungsuntersuchungen eingestiegen. Und wir haben diesen Satz hoffentlich gründlich auseinandergenommen. Heute wird es konkret. Wir schauen auf Modellierungen, wenn die Studienlage nichts hergibt. Wir schauen auf Altersgrenzen bei Koloskopie und Mammographie, auf das Lungen-CT und auf einen frischen Bericht zur Prostatakrebsfrüherkennung. Und damit herzlich willkommen zurück im zweiten Teil unseres Dreiers im Evidenz-Update-Podcast. Wir, das sind
Martin Scherer,
Past-Präsident der Deutschen Gesellschaft für Allgemeinmedizin und Familienmedizin, der DGAM, und Direktor des Instituts und Poliklinik für Allgemeinmedizin am UKE in Hamburg. Und heute ist bei uns
Stefan Sauerland.
Er ist auch Arzt, beschäftigt sich seit langer Zeit mit klinischer Forschung, mit einem besonderen Faible für chirurgische Forschung. Vor allem aber leitet er seit 2010 beim Institut für Qualität und Wirtschaftlichkeit im Gesundheitswesen. Das ist das IQWiG, das Ressort nicht-medikamentöse Verfahren. Und hier am Mikro ist Dennis Nössler. Moin Sie beide.
Hallo aus Köln.
Moin aus Hamburg.
So, alle beieinander, alles wie gehabt, schön. Und für alle, die jetzt erst beim Hören dazu gestoßen sind, das hier ist der zweite Teil eines Gesprächs, das wir zu dritt an einem Nachmittag aufgezeichnet haben. Wenn ihr da draußen den ersten Teil noch nicht kennt, das ist die letzte Episode in unserem Podcast, ihr findet sie verlinkt in den Shownotes, steigt am besten dort ein. Und für alle anderen, hier jetzt nochmal ganz kurz zusammengefasst, was wir in Teil 1 herausgearbeitet haben. Drei Dinge. Erstens, Früherkennung macht erst einmal krank. Wer zur Untersuchung geht, kommt im Zweifel kränker heraus. Der Nutzen kommt, wenn überhaupt, Jahre später. Deshalb muss die Beweislast hoch sein, wenn man Gesunde zur Früherkennung einladen will. Zweitens, genau deshalb ist die Versuchung groß, den Beweis mit Surrogaten abzukürzen. Und da haben wir in Teil 1 gelernt, Surrogate sind nicht per se doof, sie sind aber immer verdächtig, solange sie nicht genau für diesen Kontext validiert sind. Ob weniger Spätstadien ein tragfähiges Surrogat für weniger Krebs-Todesfälle sind in ein paar Jahren, darüber sind sich eine Meta-Regression, über die wir gesprochen haben, aus dem Crail-Umfeld und das britische National Screening Committee gerade ausgesprochen uneinig. Und drittens haben wir besprochen die Antwort auf die Frage, ob Prentice nach 40 Jahren immer noch gilt. Im Prinzip ja. Soweit die Theorie, kurz zusammengefasst, eine Dreiviertelstunde von Teil 1. Wir kommen im nächsten Schritt jetzt in die Modellierung hinein, nachdem wir uns ein bisschen mit den Surrogaten beschäftigt haben und dem ganzen Grau um die Surrogate herum, reden wir mal über den Stellenwert von Modellierung. Und das passt ziemlich gut dazu, weil wir jetzt natürlich einige IQWiG-Projekte aktuell hier auch einbeziehen können. Es gibt eine erst ja Anfang des Jahres, gar nicht so lange her, veröffentlichte Bewertung des IQWiG zu den Zitat unteren Altersgrenzen und Frequenz der Früherkennungskoloskopie im Darmkrebs-Screening-Programm. Das ist das Projekt S2402. Und da sollen eben zwei Fragen beantwortet werden, nämlich Koloskopie schon vor dem 50. Lebensjahr und gegebenenfalls Änderung der Intervalle bzw. Anzahl der Früherkennungskolo. So, und Stefan Sauerland, auf meine Frage, was Sie an Studienevidenz gefunden haben, dürfte Ihre Antwort wahrscheinlich recht kurz ausfallen.
Ja, da kann ich nur sagen, da gab es nichts zu finden.
So, nix. Und dann kam die Modellierung. Das müssen Sie uns erklären. Warum haben Sie das gemacht? Sie haben es oben schon angedeutet und vor allem, wie haben Sie es gemacht? Das interessiert vielleicht die Leute, wie Sie dann ein Modell machen, wie Sie da vorgehen und was rauskommt.
Also wir haben das hier bei dem Darmkrebsprojekt das zweite Mal gemacht. Wir hatten vorher in Mammographieprojekten Modellierung durch externe Sachverständige beauftragt, aber wir wollen diese Technik auch hier im IQWiG selbst zur Verfügung haben. Und das können unsere Gesundheitsökonomen. Die haben sich da aber jetzt natürlich nicht komplett ein neues Modell ausgedacht, sondern das hätte überhaupt nicht zeitlich gepasst und der Aufwand wäre gigantisch hoch gewesen. Man nimmt sich dann ein fertiges Modell, wo also bestimmte Zusammenhänge schon hinterlegt sind. Also da gibt es einen Zustand 1, der geht in einen Zustand 2 über, also ein, was weiß ich, Darmkrebs, der noch nicht metastasiert ist, der metastasiert mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit innerhalb einer gewissen Zeit. Und für all diese Übergangswahrscheinlichkeiten muss man halt dann Daten herholen. Da ist dann eben schon im Modell oft eine gewisse Routine drin oder es gibt Modelle, die sind in dieser Weise auch validiert worden. Und was wir dann gemacht haben, ist dieses Modell zu nehmen und einfach mal ein paar verschiedene Screening-Strategien durchzuspielen, um dem gemeinsamen Bundesausschuss zumindest mal ein paar Optionen in die Hand zu geben. Weil die jetzige Form der Darmkrebsvorsorge ist ja auch jetzt nicht in dieser Detailtiefe komplett evidenzbasiert. Und wir hatten bis vor wenigen Jahren ja sogar da auch noch Unterschiede zwischen Männern und Frauen. Also da gibt es durchaus Varianten, die denkbar sind. Und da helfen solche Modelle, um einfach mal zu schauen, was passiert denn da eventuell.
Kurze Verständnisfrage, in so einem Modell, auch wenn es ein fertiges ist, auch gegebenenfalls validiert im besten Fall, da sind eine Menge Annahmen einfach drin. Das muss man immer wissen. Und idealerweise sind es evidenzbasierte Annahmen, richtig?
Richtig, genau. Man muss also wissen, zum Beispiel, wie hoch ist die Wahrscheinlichkeit, dass ein Darmkrebs in einem bestimmten Stadium mit Hilfe des FOBTs gefunden wird oder mit Hilfe der Darmspiegelung entdeckt wird. Und diese ganzen Wahrscheinlichkeiten muss man dann prüfen und man kann das Modell dann einmal am Ende kalibrieren, indem man sagt, okay, wir spielen jetzt mal das heutige Darmkrebs-Screening, so wie es in Deutschland ist, durch und gucken, ob es denn dann passt zu zum Beispiel der Verteilung von Krebsstadien, so wie sie denn in deutschen Krebsregistern auch tatsächlich beobachtet wird.
Ah, und das passte.
Das passte und natürlich kann man auch als zweiten Anker nehmen die randomisierten Studien. Also wenn ich jetzt das Modell laufen lasse mit Screening und das Modell ohne Screening, dann müsste ja ein Effekt rauskommen, der sich dann diesen RCT-Effekten, die aus der Literatur bekannt sind, angleicht.
Okay, also die ganzen Prettauer Arbeiten und so. Und da muss einfach der Trend dann passen. Und wenn der Trend passt, dann würden Sie davon ausgehen, dass das Modell wahrscheinlich funktioniert.
Ja, also wir würden auf jeden Fall immer eine solche Verankerung des Modells gerade über randomisierte Studien wünschen, wenn das nicht vorhanden ist. Also einfach ins Blaue hinein eine Krebsfrüherkennung zu modellieren, wo man noch gar nichts aus randomisierten Studien weiß, das ist doch sehr riskant.
Okay, das heißt, Sie haben sich hier in die Modellierung, ich sage mal in Anführungszeichen, ein zweites Mal gewagt, weil es einfach große RCT, insbesondere eben auch aus Nordeuropa dazu gibt, die sind uns geläufig. Und dann kam in Ihrer Modellierung für Deutschland was heraus? Weil es gibt ja eine Bewertung, die Sie gemacht haben in dem Bericht.
Naja, das, was immer rauskommt bei solchen Analysen, ist erstmal, wenn man mehr sucht, findet man auch mehr. Ja. Also natürlich kann man, indem man die Screening-Untersuchung, also 3 Koloskopien statt 2 Koloskopien und dann vielleicht schon anfangen mit 45, dass man dann einfach mehr findet. Und das Problem ist, dass man mit dem höheren Aufwand aber immer weniger findet. Mhm. Und da ist irgendwann so ein Grenznutzen, der dann minimal wird, zu beachten. Also wir haben durchaus überlegt, die Zahl der Koloskopien zum Beispiel von 2 auf 3 zu erhöhen und dann gleichzeitig das Intervall zu erhöhen. Das zusammen macht das schon eher Sinn als alleine. Aber es sind eben verschiedene Entscheidungen möglich, weil man gar nicht wirklich ein klares Kriterium hat, was denn jetzt der optimale Nutzen ist. Bringt eine zusätzliche Darmspiegelung noch etwas oder ein zusätzlicher Stuhltest noch etwas, wenn ich damit nur noch einen minimalen Nutzen erreichen kann? Also wir haben auch Varianten durchgespielt, wo dann auf einmal 4 Untersuchungen oder sehr große Altersspannen abgedeckt wurden.
Und jetzt sitzen die armen Leute im Unterausschuss in der Gutenbergstraße in Berlin beim GBA und die müssen jetzt darauf eine Entscheidung irgendwie treffen.
Richtig, ja, aber es ist halt, man kommt da ja nicht raus. Man muss am Ende sich überlegen, ob man was verändern will. Wir haben natürlich auch die Option hier reingeschrieben, dass man die Ergebnisse lässt, wie sie jetzt sind und nichts verändert. Auch das ist eine völlig statthafte Option, natürlich.
Ja. Martin Scherer, wollen Sie mal wieder Advocatus Diavolobby oder so spielen? Das haben wir doch neulich so schön geübt.
Naja, also Sie meinen, dass ich etwas Wasser in den Modellwein gieße?
Ja, das ergibt sich direkt, wenn man auf Seite Römisch 5 ist, ganz unten.
Ja, also das ist ja den Autoren und Entwicklern sehr bewusst, aber also 100% Teilnahme und Adhärenz, das ist ein Laborsetting. Und das ist kein Montagmorgen in der Haushaltspraxis. Also Nutzen und Schaden hängen ja auch daran, wer kommt und wer nach positiver Testung dann zur Abklärung geht und wer dann in den Folgeintervallen dabei bleibt. Wir wissen, dass die Teilnahme sozial nicht zufällig verteilt ist und die, die am meisten davon profitieren, die erreicht man oft schlechter. Also diese Modelle sind sehr wertvoll, aber man muss sie in ihrer Idealwelt immer wieder dann in die Versorgungswirklichkeit übersetzen. Wie gesagt, damit sage ich weder Stefan Sauerland noch den allen, die daran beteiligt waren, irgendwas Neues.
Ja.
Das ist da sehr wohl bekannt, denke ich, aber es ist halt oft besser als nix.
Ja. Jetzt muss man natürlich der Ehrenrettung, auch vor allem natürlich der Arbeit sowohl des IQWiG auch als des gemeinsamen Bundesausschusses immer dazu sagen, und auch wir kritisieren ja hier gerne, aber Fakt ist, der GBA wie auch das IQWiG haben ja gesetzliche Aufträge, die können ja jetzt nicht einfach machen, was sie wollen, die sind an geltendes Recht gebunden und darin müssen sie sich bewegen, und die Trennung, wissen wir ja, ist so: IQWiG bewertet, GBA entscheidet. Das vielleicht doch mal so irgendwie so zur ganz, ganz klaren Trennung. Und das ist auch hier geschehen. Und da steht jetzt, wenn man diesen Koloskopie-Screening-Bericht liest, ist da eben viel Konjunktiv drin nach der Modellierung. Natürlich kann es keine eindeutige Empfehlung geben, ey, super Zusatznutzen. Und jetzt habe ich neulich, ein paar Tage vor unserer Aufzeichnung, Karl Lauterbach gehört. Den kennen Sie auch, Stefan Sauerland, sehr gut. Und der hat neulich erst in einem Hintergrund im Deutschlandfunk eine Schwäche des gemeinsamen Bundesausschusses kritisiert. Ich zitiere das mal: Die Marktteilnehmer selbst sind diejenigen, die diese Prozesse nicht nur begleiten, sondern nachher auch abstimmen auf der Grundlage wissenschaftlicher Kenntnisse. Aber es bleiben Marktteilnehmer. Zitat Karl Lauterbach, Ende. Deshalb meine Frage an Sie beide. Wäre es nicht vielleicht ein bisschen klüger, oder könnte man sich es nicht vielleicht manchmal mehr wünschen, dass diejenigen, die die Expertise haben, Evidenz zu bewerten, nämlich die Kölner, das IQWiG, gleich Empfehlungskorridore, engere, vielleicht klarere mitliefern? Martin Scherer, aus dem klinischen Alltag, würden Sie sich wünschen, dass Evidenzbewertung mit Empfehlung einhergeht?
Sie verstehen den Impuls gut, weil diese Trennung für Außenstehende manchmal unbefriedigend wirkt. Da wird sehr, sehr gründlich gearbeitet und bewertet, und am Ende steht dann kein Satz wie "Mach das jetzt" oder Lass es, oder wie sagt man in Köln, lass es sinn. aber genau diese Trennung hat eben auch einen Wert. Mhm. Evidenzbewertung und Empfehlung sind eben nicht dasselbe. Die eine fragt, was wir mit welcher Sicherheit wissen, und die andere muss zusätzliche Werte mit ins Kalkül ziehen: Ressourcen, Umsetzbarkeit, gesellschaftliche Fairness, politische Prioritäten. Das sind nochmal andere Entscheidungsdimensionen.
Ja. Herr Sauerland, wenn Sie mögen, Sie dürfen auch als Privatperson antworten.
Nein, ich bin da ja ganz bei Martin. In der Tat, also HTA, also Gesundheitstechnologiebewertung, das, was IQWiG und GBA machen, hat ja mehrere Komponenten. Und was wir prüfen, ist die Effektivität, manchmal auch die Kosteneffektivität, aber primär die Effektivität. Und der GBA geht dann eben hin und muss genau Organisation, juristische Aspekte, Gleichverteilung, finanzieller Aspekt, Verfügbarkeit von fachärztlichem Personal und so weiter, alles mitbedenken. Und deswegen ist es sinnvoll, wenn man eben erstmal beschreibt, was man weiß, und dann im zweiten Schritt sich überlegt, was macht man jetzt mit diesem Wissen. Der GBA hat aber eine gewisse erhöhte Begründungsnotwendigkeit, wenn er vom IQWiG-Bericht abweicht. Also es ist ja so, egal jetzt ob Arzneimittel- oder nicht-medikamentöser Bereich, in etwa 90% der Fälle folgt der GBA dem, was wir als Fazit in unseren Bericht reinschreiben.
Ja.
Und das ist schon eine sehr gute Quote. Wenn es Abweichungen gibt, dann sind es eben genau diese Gründe, die manchmal dazu führen, dass man vielleicht ein bisschen mehr Hoffnung hat, dass man vielleicht ein bisschen mehr andere Aspekte mit einbezieht. Aber es ist auf jeden Fall, so sagen es dann die Juristen im GBA, notwendig, dass man das Abweichen explizit begründet, damit eben auch der Bevölkerung und natürlich auch dem Ministerium klar wird, warum es hier diese Abweichungen gibt.
Ja, dazu mal natürlich auch für die GBA-Entscheidung des SGB V gilt, ne? Und dass es am Stand der Wissenschaft orientiert sein muss. Ich nehme bei Ihnen beiden jetzt mit, dass Sie mit dieser Trennung die einen bewerten, also Wirksamkeit in dem Fall, und die anderen treffen Wertentscheidungen in gewisser Weise im Rahmen einer gesetzlichen Vorlage, dass sie die beide eigentlich sehr gut finden. Das ist nicht der britische Weg, die machen es anders, das ist in einer Hand im NICE, sondern unser Weg, der hat schon einen Wert für sich, habe ich jetzt gelernt, auch von Martin Scherer.
Ich würde auch noch einen Schritt weiter gehen. Ich würde Karl Lauterbach widersprechen. Sie wissen, dass mir das nicht schwerfällt. Also der GBA hat ja eine gewisse, ich sag mal, kooperatistische Repräsentativität. Also er ist nicht demokratisch repräsentativ im Sinne eines Parlaments, aber kooperatistisch repräsentativ, und damit hat er eine selektive Repräsentativität. Da sind Vertreterinnen drin von den organisierten Akteuren des Systems. Alle wurden schon aufgezählt, Kassen, Ärzteschaft, Krankenhäuser, Patientinnenvertretungen. Und da ist dann erstmal sachnah die Expertise gebündelt. Aber es bedeutet eben auch, die Perspektive der Beitragszahlenden ist drin, die der stillen Nichtteilnehmenden, der Überdiagnostizierten oder derjenigen, die gar nicht im Versorgungssystem auftauchen. Also meines Erachtens ist der GBA fachlich stark legitimiert und hat deshalb auch eine gewisse selektive Repräsentativität.
Die politische Legitimation des GBAs oder die demokratische Legitimation des GBAs, die wird ja seit Jahren schon von Juristen diskutiert, aber soweit ich das mitverfolgen kann, hat sich da keiner jetzt wirklich klar durchsetzen können mit der Meinung, dass es da irgendwo ein Problem gäbe. Und ich bin ansonsten aber auch sehr froh, gerade im Vergleich jetzt zu den Briten, dass wir ein System haben, wo die Selbstverwaltung erst einmal aktiv ist und das nicht ministerielle Dekrete sind, die über die Verfügbarkeit von Leistungen entscheiden. Weil das ist dann eben oft sehr klar politisch determiniert und da, das kennen wir aus Deutschland, das kennen wir aber auch aus anderen Ländern, gibt es dann eben auch immer wieder die Versuchung, als Minister oder Ministerin das große Füllhorn von neuen Leistungen auszuschütten.
Ich sage nur Liposuktion zum Beispiel, ne? Oder LDL-Screenings für alle stand im Raum. An dem Tag, an dem wir aufzeichnen, ist der unparteiische Vorsitzende Josef Fecken noch im Amt, legt das Amt ja nieder, aus Gründen, die in seiner Familie liegen. Er muss sich da um zwei Leute kümmern. Und ab 1. Juli übernimmt Sonja Obtenbrink die Nachfolge. Und es gibt wunderschöne Interviews, die Josef Hecken in den letzten Wochen gegeben hat. In der typischen Heckenmanier. Ich würde sagen, wir verlinken die alle brav in den Shownotes. Liebe Leute, tut euch das an. Es ist bedauerlich, diesen Mann im Gesundheitswesen zu verlieren. Ich glaube, der wird uns allen am Ende noch fehlen. Und tatsächlich, Fun Fact am Rande, es gibt drei Bundesländer. Das eine ist Baden-Württemberg, das zweite nennt sich Schleswig-Holstein. Und dann gibt es auch Sachsen-Anhalt. Die drei wollen ja wirklich vom Bundesverfassungsgericht prüfen lassen, ob der GBH überhaupt machen darf, was er machen darf. Das werden wir beobachten. Wir wollen in der Körperregion kurz nach oben gehen, und zwar zu den Mammae. Und zwar, das war auch so ein Aspekt, dass wir gesagt haben, wir müssen unbedingt mit Stefan Sauerland hier mal länger quatschen. Das war unsere Mama-CA-Episode. Da haben wir uns damals an ein paar Stellen wirklich die Zähne ausgebissen. Gar nicht so sehr an der Zebra-BIPs-Evaluation, sondern vor allem an dem IQWiG-Bericht zu den Altersgrenzen. Und da gibt es also einmal die obere und einmal die untere. Ich gehe mal kurz auf den Bericht zu den unteren Altersgrenzen, Frauen 45 bis 49. Da kommt das IQWiG am Ende zu diesem sogenannten Anhaltspunkt für einen Nutzen in der Bewertung, Herr Sauerland. Und gleichzeitig, wenn ich mir jetzt nur mal so die Zahlen, die Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen zusammengetragen habe, anschaue, wir haben eine absolute Risikoreduktion von 0,5 pro 1000. Also ich verzichte jetzt mal auf die Konfidenzintervalle. Das heißt, eine NNS, eine Magnitude Screen von rund 2000 Frauen. Konfidenzintervall, ja, irgendwie so, ja, knapp nicht signifikant. Und dann diese wahnsinnig vielen unnötigen, invasiven Abklärungen, OPs etc. pipapo. Die Frage, die ich mir damals gestellt habe, ist, wie kommt man dann zu dem Befund, Nutzen überwiegt Schaden? Das, vielleicht können Sie uns das mal erklären.
Ja, ich habe das nochmal nachgeguckt. Also es ist ja erstmal nur, Sie haben es gesagt, ein Anhaltspunkt. Das ist auf unserer Dreier-Skala hinter Beleg und Hinweis also das Schwächste. Mhm. Und dieser Anhaltspunkt ist jetzt über verschiedene Endpunkte hinweg abgewogen und in unseren Augen ist Mortalität nun mal der führende Endpunkt. Ich glaube, da gibt es auch wenig Vertun. Man kann darüber streiten, wie jetzt die Gewichtung zu anderen Endpunkten ist. Das, was wir aber gesehen haben bei Mortalität, ist, dass man aus einer Studie zwei verschiedene Analysezeitpunkte nehmen konnte. Und in der einen Analyse war es dann nicht signifikant, in der anderen war es dann signifikant. Und wir haben das am Ende dazu verwendet, um zu sagen, also da gibt's tatsächlich auch bei Sterblichkeit einen gewissen Vorteil. Das haben wir abgeschwächt, weil eben diese Analysen da nicht eindeutig waren und je nachdem, welchen Zeitraum man nimmt, also wie lange die Nachbeobachtung ist, sich die Effekte dann nicht mehr so ganz konstant halten lassen oder ließen. Im Endeffekt ist das etwas, was auch, glaube ich, sehr stark damit zusammenhängt, dass das IQWiG ja mit seinem Fazit nicht eine Empfehlung trifft, dass jetzt jede Frau dort teilnehmen muss. Also da muss man auch mal ganz klar sagen, das IQWiG bewertet die Notwendigkeit von Interventionen, hier Früherkennungsuntersuchungen für Versicherte. Und das bedeutet, dass wir da erstmal über die Verfügbarkeit allgemein sprechen. Und wir haben in dem Bericht auch ganz klar reingeschrieben, dass die Notwendigkeit einer individuellen Risikobetrachtung und individuellen Aufklärung sehr wichtig ist, weil eben angesichts des sehr kleinen Mortalitätsvorteils, so steht es im Bericht drin, eine solche Abwägung unerlässlich sei. Also es ist schon alles sehr fein abgewogen. Natürlich kann man, je nachdem, wie man die Endpunkte sieht, es auch anders abwiegen, aber das möchte ich eben dann tatsächlich den Frauen selber überlassen und das möchte ich auch dann in der Beratung hoffentlich kommuniziert wissen, damit eben dann die Entscheidung sinnvoll erfolgt. Ich halte jedenfalls den Endpunkt Mortalität dafür klar wichtiger und einen Punkt noch vielleicht noch zu diesen Diagnosen und invasiven Abklärungen. Das sind halt auch dann Studien aus den 1980ern und ja, da weiß man heute eigentlich, dass diese Daten nicht mehr so ganz übertragbar sind. Also diesen Effekt würde ich aus heutiger Sicht einfach auch ein bisschen in Zweifel ziehen. Wir haben das im Bericht beschrieben. Das ist schwierig, so etwas dann quasi abzuwägen oder abzubilden, wie weit so ein historischer Effekt heute noch Gültigkeit besitzt. Aber wir haben zumindest mal argumentiert, dass gerade bei der Abklärungsdiagnostik sich ja doch erhebliche Verbesserungen ergeben haben.
Nehmen Sie uns mal in Ihren IQWiG-Maschinenraum mit, soweit Ihnen das erlaubt ist. Sie ahnen ja, Sie und Ihre Kolleginnen und Kollegen, wenn Sie so einen Auftrag auf den Tisch haben, was aus einem Ergebnis werden könnte. Ne? Also Sie wissen, dann wird darauf eine Entscheidung getroffen, eine Richtlinie verändert. Und dann wissen wir natürlich auch, Stichwort Mammographie-Screening, dass das dann in der Breite, in der Fläche einfach ausgerollt werden wird. So, lassen Sie uns mal so ein bisschen in das Grübeln und auch vielleicht das Zweifeln bei Ihnen so ein bisschen reinschauen. Ist Ihnen das gewiss? Sitzen Sie da manchmal mit Ihren Leuten auch da und sagen, naja, Leute, wir müssen schon bedenken, wenn wir jetzt zu diesem wissenschaftlichen Befund kommen, wir ahnen, was dann da draus gemacht werden könnte. Diskutieren Sie das auch auf der Ebene unter Kollegen?
Ja, das lässt sich natürlich nicht vermeiden, dass Menschen hier im Institut, die ja alle ganz gewieft sind und auch wissen, was in Deutschland passiert, dass die dann mit dem Argument kommen, ja, wir müssen bedenken, was macht der gemeinsame Bundesausschuss daraus und was wird am Ende bei versicherten Menschen da draußen auf der Straße ankommen. Und ja, bei all diesen Überlegungen müssen wir aber sagen, es ist letztendlich die Verantwortung des gemeinsamen Bundesausschusses. Und deswegen versuchen wir auch immer wieder, uns dann einzufangen und zu sagen, das ist nicht unsere Aufgabe. Wir sollen die Fakten beschreiben, wir sollen Effekte quantifizieren und wir sollen uns noch nicht den Kopf des gemeinsamen Bundesausschusses zerbrechen.
Das kann der selber machen. Grüße in die Gutenbergstraße. Martin Scherer, Sie waren Anfang des Jahres, ich glaube, es nennt sich Cochrane Forum, ne? So eine Online-Veranstaltung.
Das war das EBM-Netzwerk.
EBM-Netzwerk. Jetzt wollte ich hier niemanden irgendwie falsch zitieren. Und da ging es auch um das Thema Mama-Screening. Jetzt haben wir gerade gelernt von Stefan Sauerland, dass hier gewichtet werden muss bei den Endpunkten und da viele, viele, viele kleine Stellschräubchen auch zu betrachten sind. Und wir haben zuletzt ganz oft über das Thema Time Needed to Treat gesprochen, auch wenn es um Screenings geht. Das heißt, ist es dann doch nicht so einfach mit der Time Needed to Treat oder Time Needed to Screen vielleicht in dem Fall?
Also ja, das ist immer auch eine Zeitfrage, das stimmt. Also wir untersuchen heute viele gesunde Menschen, aber der mögliche Nutzen liegt oft Jahre in der Zukunft. Hm. Das heißt also, wenn ich jetzt eine hohe Number Needed to Screen habe, dann ist es eigentlich nur dann akzeptabel, wenn der Zeitraum über den Menschen gebunden sind, kontrolliert und möglicherweise dann auch beruhigt werden müssen, wenn der in einem vernünftigen Verhältnis zum späteren Nutzen steht. Das ist das Problem. Der Aufwand ist sofort da, aber es ist eine Wette in die Zukunft oder auf die Zukunft.
Wir haben ja gerade Fußball-Weltmeisterschaft, da wird ja auch viel gewettet. Ich bin mal gespannt, was dann hintenher alles rauskommt. Heute Abend ist 16. Finale der Deutschen gegen Paraguay und das Irritierende daran ist, dass unser Außenminister morgen auf Staatsbesuch in Paraguay ist. Ich habe keine Ahnung, wie das für beide ausgeht. Ich glaube, wir müssen bei Gelegenheit mal mit Leuten vom GBA sprechen, damit wir auch in deren Maschinenraum mal ein bisschen reingucken, um auch die Themen, die wir mit dem IQWiG nicht besprechen können, ein bisschen besser zu verstehen. Ich möchte gern, wo wir jetzt bei den Mammae waren, im Thorax bleiben und ganz kurz auf das Thema Lungenkrebs-Screening schauen. Auch darüber haben wir uns schon wunderbar hier im Podcast Gedanken gemacht, mit unter anderem mit Jean-François Chéneau. Da gibt es Berichte, einen älteren IQWiG-Bericht. Es gibt einen Rapid Report, der den aktualisiert hat, weil da wahnsinnig viel Evidenz gerade entsteht. Da gibt es viele, viele RCTs, die am Laufen sind auch noch. Der entscheidende Punkt für uns war damals in der Betrachtung auch des Rapid Reports, dass man bei der Gesamtmortalität wenig sieht. Und das IQWiG hat damals eben auch gesagt, nö, sehen wir nichts, also keinen Anhaltspunkt für Nutzen. Das Konfidenzintervall geht über die 1 drum herum, links und rechts. Und dann kam der Aspekt, Stefan Sauerland, dass sie gefunden haben, aber die Lungenkrebs-spezifische und die Gesamtmortalität zusammen, die zeigen in dieselbe Richtung. Und weil es einen Trend gibt, da kommen wir dann auf diesen Hinweis auf einen Nutzen beim Endpunkt Mortalität. Können Sie das nochmal bitte für die Leute in der Praxis so erklären, wie Sie es dann vielleicht auch einer Patientin oder einem Patienten erklären könnten, was das konkret bedeutet?
Ja,
Entschuldigung.
Wenn man einen Unterschied bei der Gesamtsterblichkeit mit einer Krebsfrüherkennung erzielen will, dann braucht man gigantisch große Studien, weil natürlich alle anderen Todesursachen in beiden Fällen, also ob man jetzt zum Screening geht oder nicht hingeht, gleich verteilt sein dürften. Dementsprechend ist es enorm schwierig, solche Studien durchzuführen. Und es gibt in der Literatur auch kritische Stimmen, die sagen, also eigentlich ist für gar kein Krebs-Screening eine Senkung der Gesamtsterblichkeit nachgewiesen. Aber wir halten es nicht für angemessen, dieses Prinzip so durchzuziehen. Und im Endeffekt ist ja das erwartbar, dass man mit einem Lungenkrebs-Screening vor allen Dingen Lungenkrebs-Todesfälle verhindert. Man wird vielleicht auch mal was anderes finden, aber der Zusammenhang ist hier erstmal deutlich klarer zu erwarten. Und wir hoffen natürlich auch, dass da in den Studien, wenn dann ein Mensch stirbt, die Todesursache auch wirklich gut festgestellt wird, also valide. Nicht, dass man da irgendwie die Krebse von der einen Todesursache zur anderen Todesursache herübermogelt. Ja. Unser Ansatz war im Endeffekt dann so, es gibt diesen Endpunkt Mortalität insgesamt und da gibt es dann die Gesamtsterblichkeit und dann gibt es die krebsspezifische Sterblichkeit. Das ist so ähnlich, wie wenn man Lebensqualität unterteilt in allgemeine Lebensqualität und was weiß ich, soziale Lebensqualität. Und dennoch ist das eine Situation, die nicht einfach ist. Man muss wirklich sicher sein, dass eben der Effekt in der Gesamtmortalität dann sich zumindest ein wenig auch abbildet, weil wenn das dagegen spräche, das wäre schon schwierig. Und wir würden das auch nur anwenden, wenn wirklich eine Notwendigkeit besteht. Also in den normalen Arzneimittelbewertungen bei uns, da gucken wir nur auf die Gesamtsterblichkeit, da gucken wir nicht auf krebsspezifische Sterblichkeit. Also es muss eine Begründung haben und das hat hier eben den Grund, dass man sonst keinen Unterschied wirklich feststellen kann.
Sie haben gerade die kritischen Autoren angesprochen hinsichtlich Gesamtmortalität bei Krebs. Es gibt diese bemerkenswerte Arbeit von Brettauer, das war ein systematischer Review mit Meta-Analyse, der sagt, sehen wir nicht, bis auf Kolorektalkrebs. Und dann gibt es eben noch eine Arbeit, die mal zu der Erkenntnis kam oder der Vermutung, dass man Millionen Probanden bräuchte, um solche Effekte überhaupt zu finden. Ne? Das ist das, was Sie meinten.
Ja, aber ich will noch einmal kurz, die Frage war ja, was sage ich dem Patienten oder der Patientin? Da muss man wirklich aufpassen, dass man erklärt, dass die krebsspezifische Mortalität sich senken lässt, dass das sich in gewisser Weise auch auf die Gesamtsterblichkeit erwartbar durchschlagen dürfte, dass aber natürlich der Effekt da deutlich geringer ist. Denn in der Tat, wenn ich jetzt beim Lungenkrebs-Screening einen Menschen davor rette, am Lungenkrebs zu sterben, dann hat er natürlich weiterhin ein gewisses erhöhtes Risiko aufgrund seines Nikotinabusus an anderen Ursachen, Herzinfarkt, Schlaganfall, sonst etwas zu sterben. Und diese Fälle werden diesen Effekt ein wenig wieder aufheben. Also es ist völlig klar, dass der krebsspezifische Mortalitätseffekt sich nicht nur verdünnt, sondern auch ein ganz klein wenig reduzieren wird, wenn man auf die Gesamtsterblichkeit guckt. Also deswegen darf man nicht allein jetzt hingehen und sagen, ja, das Krebssterberisiko ist um so und so viel Prozent reduziert und das ist jetzt die einzige Antwort. Das, man sollte eben beide Endpunkte gemeinsam betrachten, auch im Arzt-Patienten-Gespräch.
Ja. Das finde ich sehr wichtig, auch für die Patientenberatung. Es gibt wirklich, wir hatten das schon jetzt bei anderen Themen auch, Dennis Nössler, es gibt doch viele Patienten, die denken, dass sie ihr Risiko dadurch senken, dass sie an einer Früherkennungsmaßnahme teilnehmen. Ist echt so. Also, dass man wirklich nochmal ganz klar, natürlich in angemessener Sprache, sagt, dass das CT alleine noch niemanden gesünder gemacht hat, sondern die ganze Kette, die dann danach kommt. Also es ist eine Früherkennungsmaßnahme. Und das ist für die Beratung wichtig. Das andere, was man in diesem am Beispiel Lungenkrebs-Screening gut sehen kann, ist, dass die Zielpopulation eigentlich alles ist. Ja. Also der mögliche Nutzen entsteht warum Ausgangsrisiko. Und zum Beispiel bei starken Raucherinnen und Rauchern, wenn man diese Grenze verwässert, dann sammelt man eben mehr Zufallsbefunde.
Ja.
Also ein gutes Beispiel, finde ich. Einmal dafür, worauf es beim Screening ankommt und einmal so ein kleiner Practice-Pointer.
Es kommt ja bei allen Krebsfrüherkennungsuntersuchungen dann immer auch die Frage nach der oberen Altersgrenze. Und da muss man wirklich ganz klar sagen, auch wenn es draußen Menschen gibt, die glauben, dass irgendwo Altersbenachteiligung, Altersdiskriminierung stattfindet, dass es einfach keinen Sinn mehr macht, mit einem sehr hohen Lebensalter oder in einem ja schon sehr komorbiden Zustand solche Untersuchungen über sich ergehen zu lassen, weil man einfach nicht mehr lang genug leben wird, um den Vorteil der Früherkennungsuntersuchung wirklich mitbekommen zu können.
Für diese beiden letzten Aussagen von Ihnen beiden gibt es zwei Miezekatzen, weil das vielleicht, also nach meinem Eindruck, bitte widersprechen Sie beide mir, in der Aufklärung, und zwar Public Health bezogen, als auch im Zweifel in den Praxen, gegebenenfalls viel zu kurz kommt. Diese beiden Aspekte, die Sie gerade angesprochen haben, jetzt der letzte war eben gerade nochmal das Thema Alter. Je früher ich bei eben validierten, nachgewiesenen Dingen etwas tue, desto größer wird der Effekt sein, als wenn ich eben mit 80 dann nochmal zur Früherkennung gehe. Das Thema mit 80 zur Früherkennung zu gehen, bringt mich zwangsläufig zur Prostata. Das ist jetzt das aktuellste Thema, deswegen ist es ganz am Ende. Wir hatten darüber ausführlich gesprochen. Wir haben, glaube ich, über jedes Thema, das wir bislang hatten, schon Episoden. Die sind alle verlinkt. Wichtig, dort besprechen wir oftmals auch Leitlinien. Und Leitlinien können viel schneller sein als der GBA. Das ist hier bei Prostata auch so. Wir hatten im Sommer mit Thomas Kötter, letztes Jahr ist das gewesen, mit Thomas Kötter über die damalige Aktualisierung der S3-Leitlinie gesprochen. Damals wurde von den Autoren eben eine Risikostratifizierung empfohlen, mehrfache PSA-Testung, maximal nach einer Entscheidung des Patienten durch ausführliche Vorabberatung. Erst danach, wenn überhaupt, MRT und vielleicht dann Biopsie. Und das Thema DRU ist weg. So, das war damals der Stand. Und gleichzeitig
digitale rektale Untersuchung.
Entschuldigung, jetzt kommt wieder das Akronym-Monster.
Er liebt Abkürzungen, ja.
Dankeschön, Herr Scherer. Genau, also Finger im Po ist Feierabend. Das machen wir nicht mehr laut Leitlinie. Und gleichzeitig hat damals der GBA das Beratungsverfahren gestartet, als die Leitlinien rauskommen und das GEQIC beauftragt, das Thema Krebsfrüherkennung beim Mann, hier Prostatakarzinomfrüherkennung, bitte zu untersuchen. Und jetzt gibt es einen Vorbericht. Der ist ein paar Tage vor dieser Aufnahme veröffentlicht worden. Wichtig, da kommen jetzt noch Stellungnahmen rein. Vielleicht erste wichtige Frage, Stefan Sauerland, kann man es grob abschätzen, wann man mit einem Abschlussbericht wird rechnen dürfen?
Ja, wir haben ja einen normalen Auftrag, ein Jahr Frist. Das heißt, Anfang Oktober sollte der Abschlussbericht raus sein. Und wer noch Stellung beziehen möchte, hat noch bis etwa Mitte Juli Zeit.
Fazit, was hat das EQUIC gefunden? Wir wissen es ja.
Also es gibt zu dem neuen Screening-Konzept, dass man zuerst PSA testet und dann mit MRT nachguckt. Zu diesem Konzept gibt es noch keine aussagekräftigen Daten, also Langzeitdaten insbesondere. Ja. Und das, was wir aber zusätzlich uns angeguckt haben, ob denn die Annahmen, die jetzt so ein bisschen dahinter stehen, zutreffend sind. Also die Idee, dass die MRT, wenn man sie zusätzlich zum PSA-Test einsetzt, die Notwendigkeit von Biopsien und die Biopsie-verbundenen Komplikationen reduzieren kann. Und das ist in der Tat so. Also da ist ein gewisser Vorteil einer zusätzlichen MRT gegenüber dem PSA-Test alleine. Und das Zweite, was wir uns angeguckt haben, was ist denn dann eigentlich mit diesen insignifikanten Krebsen, also wo man der Meinung ist, nach MRT-Befundung, die kann man drin lassen, dann kann man abwarten. Und da haben wir gefunden, dass die tatsächlich auch ein relativ geringes Mortalitätsrisiko haben, aber naja, 2% ist halt nicht null. Insofern ist das alles interessant, aber es reicht einfach nicht aus. Und die Urologen waren ja so ein bisschen mit ihrer Leitlinie vorgeprescht und haben gesagt, wir sehen hier einen Vorteil, aber die haben sich eigentlich den falschen Vergleich angeguckt, weil die haben sich angeguckt, ist die MRT zusätzlich zum reinen PSA-Testen ein Vorteil? Und wir haben in Deutschland derzeit nur die DRU als Test, zumindest als GKV-Leistung. Deswegen ist dieser Vergleich nicht wirklich hilfreich. Und auch einen indirekten Vergleich kann man einfach nicht konstruieren, indem man jetzt sagt, okay, PSA-Testen allein ist vielleicht eher schlechter als gar kein Screening. Aber wenn ich die MRT hinzunehme, dann ist es wieder so viel besser, dass ich dann mit einem PSA plus MRT-Screening besser bin als gar kein Screening. Also so ein indirekter einmal um die Ecke Logikschluss, der funktioniert leider auch nicht.
Aha, das heißt, die Leitlinienautoren sind quasi einfach mal zweimal um die Ecke gehüpft und haben quasi dann ja induktiv geschlossen und sie sagen, ja, kann man machen, aber einen Beweis für eure Induktion gibt es nicht.
Ja, ich meine, die Leitlinie hatte ja vorher PSA-Screening drin und aus dieser Perspektive ist dann die Hinzunahme des MRTs vielleicht ein Vorteil. Das ja. Kann durchaus sein, aber wir sind eben in Deutschland in einer Situation, wo wir als Krankenkassenleistung allein die DRU anbieten. Da haben wir übrigens ein gar nichts zugefunden. Insofern kann man die auch wirklich vergessen.
Okay, da sind Sie sich dann einig mit den Leitlinienautoren. Man kann in der Bewertung auch lesen, also eine Aussage ist, können wir eigentlich nicht sagen, gibt keine Literatur dazu, jetzt mal ganz einfach mit meinen Worten. Und die zweite Aussage ist, Leute da draußen sind, und jetzt sind wir wieder beim Anfang unseres Gesprächs, da draußen sind gerade riesige RCT am Laufen, bekanntlich die große Göteborg-Studiengruppe und dann gibt es jetzt die Göteborg 2, erwarten sie bis Ende 27 Zahlen und dann gibt es noch die ProScreen-Studie, die soll in vielen, vielen Jahren irgendwann mal Daten liefern, da schießt sich wieder der Kreis, da sind wir jetzt wieder in so einem Fall, Stefan Sauerland, wo man diese riesigen Studien offensichtlich braucht.
Ja, wir haben ja die Abkürzung versucht mal auszuloten, inwieweit man tatsächlich dieser histologischen Feststellung eines signifikanten oder insignifikanten Krebses trauen kann. Aber es ist einfach zu dünn und deswegen führt es eben dann wieder zurück zu dem klassischen Problem, dass man doch langfristige Studien braucht, um hinreichend sichere Aussagen ermöglichen zu können.
Martin Scherer, können Sie mal bitte Josef Hecken spielen, beziehungsweise wenn Sie möchten, Sie dürfen auch komplett GBA, mal ein bisschen größenwahnsinnig GBA spielen. Jetzt haben wir den Befund, den das EQUIC zutage gefördert hat und den uns gerade Stefan Sauerland nochmal zusammengefasst hat. Wir sehen, dass die Leitlinienautoren, auch der für meinen Geschmack sehr zurückhaltende Peter Albers, ja, versucht haben, um die Ecke zu gehen, um irgendwie eine klinische Antwort zu liefern. Und das ICFIC sagt, ja, könnt ihr machen. Nur die Studienevidenz gibt das halt nicht so her. Und er hat eine ganz klare, offene Fragestellung benannt. Gleichzeitig wissen wir, die Leute in der Klinik und im Praxisalltag wollen doch einfach nur eine Antwort. Was machen wir jetzt damit? Weil beide haben ja recht.
Und beide beantworten unterschiedliche Fragen. Also die Leitlinie sagt, wenn ihr in dieser unsicheren Lage handelt, dann bitte risikoärmer und strukturierter. Während das ICFIC sich anschaut, ob der Nutzen eines bevölkerungsweiten Programms schon belegt ist. Also das ist kein Widerspruch, sondern das ist eine Spannung zwischen klinischer Handlungsanleitung und Nutzenbewertung.
Ja, was würden Sie denn als GBA machen mit so einer Aussage?
Diskutieren, abwägen. Hören, was die unterschiedlichen Perspektiven versuchen, in eine Art Metasynthese zu bringen. Damit können Sie jetzt gar nichts anfangen, wahrscheinlich. Aber also, man muss halt gucken, dass daraus keine Nebelwand wird. Also, wir müssen sagen können, was wir wissen, was plausibel ist, was doch offen bleibt. Und diese Differenz muss man den Menschen dann auch einfach ehrlich zumuten.
Ja. Ich habe den Eindruck, dass es eine Art gesellschaftlich-kulturellen Früherkennungsdruck gibt. Druck im Sinne von, das ist eigentlich was Gutes. Vorbeugen ist besser als heilen. Ich möchte Josef Hecken kurz zitieren. Der sagte erst vor kurzem in einem Interview Folgendes. Zitat: Mich ärgert, dass wir nach 14 Jahren immer noch über Prostatakrebs-Screening diskutieren und ich in dem neuen ICFIC-Gutachten auch wieder PSA-Testung oder Schalluntersuchung, MRT-Untersuchung als hochgefahrgeneigt apostrophiert sehe. Das ärgert mich sehr, weil ich sage, das kann man niemand mehr vermitteln, dass man ohne eine Alternative zu haben jetzt für 10 Jahre über so ein Thema philosophiert. Da gehen mir dann manchmal auch die Nerven durch. Zitat Ende. Martin Scherer, Sie haben gesagt, man muss das aushalten, man muss dann streiten, aber am Ende wollen wir doch auch irgendwie mal was entscheiden. Im Podcast geht das mit der Ambiguitätstoleranz ganz gut, aber ich glaube, gesellschaftlich halten wir das nicht so gut aus, oder?
Ja, vor allem macht Schweigen im Podcast ein unangenehmes Funkloch. Ich gebe mal weiter an Stefan Sauerland.
Naja, also der GBA ist ja jetzt nicht irgendwo ein Gremium alter, weiser Männer und Frauen, sondern da sind Akteure, die auch Interessen haben. Insofern die Diskussion kann man sich jetzt schon vorstellen, weil es da Protagonisten gibt, die auf jeden Fall dafür und Protagonisten, die auf jeden Fall dagegen sind. Und dann ist es am Ende eine Mehrheitsentscheidung in der Abstimmung. Ein gewisser Ausweg ist natürlich, dass man irgendwo selber auch mal Studien in die Wege leitet. Es gibt eine deutsche Studie dazu, die wir jetzt nicht so ganz faszinierend fanden. Spannender sind ja üblicherweise die Studien aus Schweden. Aber
Sie meinen die ProBase-Studie?
Ja, wir haben natürlich in unserem Bericht dann gesagt, die Methode an sich hat ein Potenzial. Da könnte was draus werden. Und Potenzial heißt in vielen Fällen beim gemeinsamen Bundesausschuss, dass man dann eben selber auch mal eine Studie konzipiert. Das ist in dem Fall natürlich ein Riesenunternehmen, was mehrere Millionen, wahrscheinlich 50 Millionen kosten würde. Aber ich glaube schon, dass man hier einen Weg fände, die Innovation an die Evaluation anzukoppeln, indem man eben versucht, neue Screening-Leistungen anzubieten in der Form, dass sie im Rahmen einer Studie, die müsste dann allerdings bitte randomisiert sein, anbringt. Weil ansonsten können wir halt nur abwarten und dann sind es wieder die anderen, die guten Studien gemacht haben und wir müssen dann überlegen, wie das alles auf Deutschland passt. Wir müssten über unsere Gesundheitsinformationen die Männer da draußen aufklären, was sie denn jetzt in den verschiedenen Varianten für Nachteile oder Vorteile zu erwarten haben. Und eins noch, wir haben auch ICFIC zu dem Thema schon mal proaktiv ein wenig angefangen an Modellierungen zu überlegen. Wir haben ein Projekt, wo wir jetzt erstmal schauen, welche Modelle gibt es denn, weil die klassischen Modelle zu dem Thema, die enthalten die MRT noch gar nicht, die gehen nur aufs PSA-Screening und wir wollen mal gucken, ob man denn dann, falls irgendwann Diskussionen notwendig sind, da dann unterstützen kann.
Aha, das ICFIC antizipiert und könnte dann gegebenenfalls Gewehr bei Fuß stehen. Martin Scherer, Sie haben ja hier den ultimativen Forschungsinteressenkonflikt, weil Sie natürlich auch mit Versorgungsforschung, die Sie gerne machen, auch ein Institut unterhalten. Aber wer wehrt das so?
Wir machen auch Projekte fürs IQWiG übrigens.
Und das ist der massive Interessenkonflikt. Nein, aber könnte das nicht tatsächlich der Kompromiss sein? Jetzt mal die 50 Millionen kurz ausgeklammert, was Stefan Sauerland gerade sagte, dass man als GBA sagt, okay, wir sind uns eigentlich total uneins. Die Leistungserbringer wollen es haben, die Kassen sind dagegen. Machen wir einen Kompromiss und verbinden wir es mit einer RCT, die wir beauftragen, mit einer Erprobungsstudie.
Ja, das ist das, also Forschung, wo Erkenntnisdefizite da sind, ist doch immer gut. Aber nochmal, das, was wir immer propagieren, ist Shared Decision Making. Das, was wir propagieren und wofür wir uns einsetzen, ist die, also, und ich rede jetzt hier über die Mikroebene des Systems, nicht über die Makroebene, wo der GBA sitzt, sondern die Mikroebene, Ärztin, Patient. Und da geht es darum, erstmal nach Möglichkeit eine inhaltliche Augenhöhe herzustellen, eine gute Aufklärung zu machen, die Sorgen, die Ängste aufzunehmen. Und dann kommt man zu einer gemeinsamen partizipativen Entscheidung. Und ich glaube, man darf solche Fragen des individuellen Konsultationssettings nicht vermengen mit solchen Entscheidungen auf Bevölkerungsebene. Und das ist die Falle, in die Sie mich da eben gelockt haben, Herr Nössler.
Es ist eine Falle, ja.
Also das, ich habe es ja eben schon versucht, also genau. Sie haben ja einen künstlichen Gegensatz, finde ich, aufgemacht zwischen der S3-Leitlinie und dem IQWiG-Bericht. Ich glaube, das muss man trennen. Das eine ist ein bevölkerungsweites Programm und das andere ist, wie ich mich gegenüber einem Patienten verhalte.
Und beides hat Berechtigung. Stefan Sauerland hat ja auch die Leitlinien in Frage gestellt. Er hat ja gesagt, wenn ich kritisch auf die vorliegende Literaturlage schaue, dann komme ich zu anderen Befunden. Vielleicht nicht vom Ergebnis, aber die Zwischenwege, die die Autoren machen, sind halt andere. Ich würde gern das ganze Thema Prostata abbinden mit einer Anekdote, auf die uns Stefan Sauerland hingewiesen hat. Und das ist deswegen so interessant, weil es ein Land betrifft, das sich, merkwürdig eigentlich, dass das passieren konnte, für die K.O.-Runde bei der Herren-Fußball-Weltmeisterschaft qualifiziert hat. Wir sind im Land der Berge, im Land am Strome, die mutmaßlich glückliche Alpenrepublik, die uns Piefke nennt. Dort hat man jetzt tatsächlich eine Prostatakarzinom-Früherkennung mittels PSA-Testung eingeführt.
Auch mit soweit ist es noch nicht. Es gibt nur Meldung, dass man es vorhat.
Danke. Wichtige Korrektur. Es gibt die Meldung, dass man es vorhat, genau. Und die österreichische Gesundheitskasse, die ÖGK, will das wohl auch unterstützen. Vielleicht ganz kurz, was man bislang weiß, heißt eben, die wollen ein für ab 50-Jährige ein organisiertes bevölkerungsweites Screening einführen, samt Einladung durch die Kasse. Das ist das, was in dem ORF-Bericht drinsteht. Und zeitgleich, Österreich hat auch ein HTA-Institut, nicht in der Form wie das IQWiG, aber man beschäftigt sich dort in Österreich auch intensiv mit HTA. Die haben klipp und klar gesagt, Screening, können wir nicht sagen, dass das was bringt. Es gibt keine Literatur, die sagt, das hätte einen Nutzen, so wie das IQWiG das sagt. Und dann gibt es noch in diesem ORF-Bericht wunderschöne Zitate von dem Wiener Chefurologen Schariat. Das zitiere ich jetzt wirklich mal. Der fabuliert dort von einer Halbierung der Sterblichkeit und folgendes Zitat auch noch. Das Unglaubliche, es ist nicht nur besser, also das Screening, sondern auch kostengünstiger. Zitat Ende. Also, liebe Herren, die Österreicher wissen es besser als wir Deutschen, oder?
Na, man kann das auch als eine vergleichende Studie sehen. Dann vergleichen wir Österreich gegen Deutschland und gucken mal, nicht nur bei der WM, sondern auch beim Prostatakrebs-Screening, wer denn weiterkommt.
Martin Scherer, da haben Sie endlich Ihre virtuelle Vergleichsstudie, Ländervergleich.
Ja, genau. Cool. Ja, sehr gut. Ja, okay. Eine quasi experimentelle Studie.
Sehr gut. Dann haben wir schon die drei Autoren, Sharok Shariat, Stefan Sauerland, Martin Scherer, und das Ganze wird ja von wem auch immer gesponsert. Lassen Sie uns zum Ende vielleicht irgendwie sowas wie ein Take-Home-Message-Fazit, was immer Sie möchten, eine Zusammenfassung ziehen. Nämlich, was können wir hier lernen? Wir haben gelernt, dass es schwer ist, einen Vorteil auf die Gesamtmortalität zu finden bei Krebs-Screenings. Das ist nicht neu soweit, aber es wird immer wieder bestätigt. Und trotzdem, ich bin gespannt, ob Sie mir da endlich mal jetzt widersprechen, empfindet man so eine Art politischen Sog in Richtung bitte noch mehr Früherkennung. Früher gucken ist besser als früher sterben. dann kommen wir immer wieder zu diesen IQ-Bewertungen, die so nüchtern sind, wo drin steht, ja, wir wissen es halt nicht, ob das so ist. Man kann das modellieren, aber auch dann wissen wir es nicht ganz, ganz sicher. Kann man mit diesem kulturellen Bias vielleicht anders umgehen? Können wir einen Weg finden, da vielleicht klügere Antworten uns auch als Gesellschaft zu geben?
Ich habe mal an irgendeinem Flughafen ein Zitat gelesen, Herr Nössler, der größte Fehler der Deutschen ist es, keine machen zu wollen. Und das ist so ein bisschen der Zeitgeist. Aus diesem Grund liebt der Zeitgeist eben auch die Früherkennung, weil es die Aktivität verspricht. Wir tun etwas, bevor es schlimm wird. Und das ist emotional anschlussfähig. Das kann ich verstehen, weil eben niemand einen Fehler machen möchte. Weil man später nicht hören möchte, man hätte früher etwas machen können. Das sehe ich übrigens auch immer wieder in diesen vielen Arzthaftungsprozessen.
Warum hast du nicht?
Richtig, du hättest doch. Ja, hätte es auch können. Und es gibt doch alles an technischen Möglichkeiten. Also die evidenzbasierte Medizin muss dann die unbeliebte Rolle übernehmen und all die Fragen stellen, die wir heute gestellt haben. Für manch einen mag das zynisch sein, für andere ist es solidarisch, weil sie Gesunde vor unnötiger Medizin schützt und Ressourcen im System vielleicht spart.
Und Stefan Sauerland hat heute so viele interessante Befunde, auch tiefes Verständnis und viele Grautöne mitgebracht und viele, viele Gedanken, die jetzt natürlich aus einer Wissenschaftswelt kommen. Aber wie könnte es uns besser gelingen, all diese Befunde an die Gesellschaft zurückzuspiegeln? Im Sinne von, ich liebe Gesellschaft, gebe dir eine kulturelle Antwort gegen dieses, warum hast du nicht?
Also die gesellschaftliche Antwort auf das Einführen von Screening-Untersuchungen ist nach meiner Einschätzung immer noch sehr stark davon geprägt, dass man glaubt, das könne ja nur helfen, das könne nicht schaden. Und da bin ich ganz bei John Muir Gray. Jedes Screening schadet. Mhm. Und nur manche nutzen vielleicht auch mal. Und wenn man dann in solchen politischen Kontexten unterwegs ist, merkt man immer wieder, dass es da enorme Erwartungen gibt. Also wir haben in Brustkrebs-Screening, während wir gearbeitet haben, gab es eine Online-Petition, wo 65.000 Frauen unterschrieben haben, dass die obere Altersgrenze doch auf 75 erhöht wird. Oder wir haben Punkte, wo dann auf einmal schon die EU-Kommission sich dafür ausspricht, das Screening in der oder in der Erkrankung auszuweiten. Mir wäre vor allen Dingen wichtig, dass man ein Verständnis dafür schafft, dass eben dieser Schadensaspekt von Screening tatsächlich real ist und nicht immer diese Paradigma glaubt, dass eine Früherkennung ja im Sinne von einer ja fast präventiven oder so, ja, tumorkrebsvermeidenden Intervention wirken kann. Das ist halt einfach nicht der Fall.
Da haben wir ein Problem mit der Gesundheitskompetenz wieder mal auch in Deutschland. Also vielleicht muss man auch mal diesen alten Public Health-Satz rehabilitieren. Die beste Krebsprävention findet eben nicht im MRT oder CT statt, sondern bei Tabak, bei Alkohol, bei Arbeitsschutz, bei sozialer Ungleichheit. Das ist natürlich weniger glamourös als ein neues diagnostisches Gimmick oder ein neuer Bluttest, aber näher an der Ursache.
Krebsprävention fängt in der Trafik an, indem man nämlich einfach vorbeigeht und nicht rein.
Trafik ist der Tabakkiosk in Österreich.
Die Tabaktrafik, genau. Alle, die das Buch nicht gelesen haben von Robert Seethaler, Der Trafikant, ist unbedingt empfehlenswert. Eine wunderschöne Geschichte. Und irgendwie, dass wir jetzt so austrifiziert wurden in dieser Episode, tja, dafür konnten wir nichts. Das kommt aus Wien. Ich habe heute von Ihnen beiden gelernt, dass es noch grauer ist, als man ohnehin schon ahnt. Das ist die gute Nachricht nach diesem Gespräch für mich. Es wird immer etwas komplizierter, aber dadurch auch immer auch etwas interessanter und spannender. Und ich nehme von Ihnen beiden mit, dass es durchaus wichtig ist, Stichwort Health Literacy, Gesundheitskompetenz, auch bei Entscheidungsträgern und auch vielleicht in der Fachöffentlichkeit, Stichwort Gesundheitskompetenz ausbauen, immer wieder auch darauf hinzuweisen, sie haben ihren Nutzen, solche Maßnahmen, wahrscheinlich, eventuell, aber sie haben in jedem Fall Schaden. Und das dürft ihr nie vergessen. Das nehme ich jetzt so als Schlusswort von Ihnen mit. Genügt Ihnen das oder wollen Sie noch ergänzen?
Aus meiner Sicht prima.
Martin Scherer, einverstanden?
Ja.
So, Martin Scherer, und wollen Sie an dieser notwendigen Stelle vielleicht sowas wie einen Cliffhanger einbauen? Oder haben Sie da jetzt gar keinen Bock mehr drauf?
Also wir werden auf jeden Fall weiter über alltagsrelevante Themen sprechen und vielleicht dann auch in einer der nächsten Episoden nochmal etwas näher in die hausärztliche Versorgung reinschauen, obwohl ich schon das Gefühl habe, dass wir heute über Themen gesprochen haben, die jeden Tag in der hausärztlichen Versorgung vorkommen.
Ja, nur auf einer anderen Ebene, ne?
Ja.
Und vielleicht hat ja Stefan Sauerland bei Gelegenheit mal wieder Lust, dann in einer deutlich kürzeren Episode mal wieder zu einem konkreten klinischen Thema mit uns zu plaudern. Von mir aus wären Sie jederzeit gerne wieder eingeladen.
Sehr gerne.
Dann sage ich vielen Dank, Stefan Sauerland, dass Sie dabei waren. Hat Spaß gemacht. Martin Scherer.
Vielen Dank auch von mir, Stefan. War super.
Gern geschehen, wie gesagt. Ich freue mich, wenn wir ein paar Punkte klären können und auch den Menschen da ein paar gute Ideen mitgeben können, dass es vorangeht.
So ist das. Und wenn etwas offen geblieben ist, liebe Leute, podcast@evidenzupdate.de, schreibt uns. Wir versuchen es dann auf der Tonspur zu bearbeiten und ansonsten hören wir uns einfach wieder. Ihnen beiden tschüss, auf bald, alles Gute.
Tschüss.
Tschüss.